17. Jahrhundert schießen in vielen Städten Westeuropas Kaffeehäuser aus dem Boden.
In Frankreich stürzt der Kaffee ein ganzes politisches System.
Das war kein Ort natürlich für Familien und homosexuelle Beziehungen. Drogenkonsum zum Beispiel, Haschischkonsum war sehr berühmt.
Cafés waren Freiräume, wo man auch mal radikal von einer anderen Gesellschaft träumen konnte.
Es hieß damals nicht Sklaverei, aber es war sehr nahe an der Sklaverei.
Menschenrechtsverletzungen, Kinder- oder Zwangsarbeit.
Allgemein ist man sich in der Forschung relativ einig, dass es bis 2050 rund 50% weniger geeignete Anbauflächen für Kaffee geben wird.
The principal thing will have to change from quantity to quality and then specialty.
M94.5 to go. Dein Thema des Tages.
Kaffee hat eine lange und wechselhafte Geschichte. Und obwohl das Getränk heute so alltäglich ist, war es bei vielen der großen Menschheitsentwicklungen mit dabei.
Die Geschichte bringt uns ins osmanische Konstantinopel, ins Salzburg der Habsburger, zu uns nach Mittersendling und in die vom Klimawandel bedrohten Regenwälder. Mein Name ist Balthasar Brembeck und ich habe mich in meiner Recherche vor allem auf die positiven Seiten des Kaffees konzentriert. Genuss, Kultur und Freiheit.
Und ich bin Daniel Kuhn. Bei meiner Recherche ging es um die andere Seite der Medaille, um Sklaverei, Armut und Klimawandel.
Leid, Genuss, Sklaverei, Freiheit. Das sind die Grundmotive hinter der Geschichte des Kaffees. Und damit steigen wir auch direkt ein.
Ursprünglich kommt Kaffee ja aus dem Südsudan, also Ostafrika. Das erste Mal getrunken wurde wahrscheinlich im Nachbarland Äthiopien. Wenn wir heute an frühen Kaffee denken, denken wir aber zuerst an die arabische Welt. Und dorthin kam der Kaffee durch Sklaverei und nicht durch Handel. Im 13. Jahrhundert wurden viele Menschen von arabischen Kriegern über das Rote Meer in den Jemen verschleppt und haben auf ihrem Weg wohl die ersten Bohnen in die arabische Welt mitgebracht. Im Jemen entstanden dann die ersten großen Kaffeeplantagen, die wahrscheinlich auch durch Zwangsarbeit betrieben wurden. Auf dem Rücken dieser ArbeiterInnen schwang sich die Region dann zu einem Kaffeemonopol auf, das Jahrhunderte halten sollte.
Trotz Sklaverei oder gerade deswegen konnte sich in der arabischen Welt und später im Osmanischen Reich eine ganz lebendige Kaffeekultur aufbauen. 1511 wurde das erste Kaffeehaus in Mekka eröffnet, 40 Jahre später auch in Konstantinopel, das ist heute Istanbul. Und genau dahin will ich euch jetzt auf eine Zeitreise mitnehmen. Im Jahre 1554 reichte das Osmanische Reich von Ungarn bis nach Bagdad. Als Zentrum dieses Giganten wurde Konstantinopel auserwählt. Um die damalige Stadt besser verstehen zu können, habe ich mit Christina Kadic geredet. Sie ist Doktorandin an der LMU im Institut für den Nahen und Mittleren Osten und hat zur Entwicklung der Kaffeekultur im Osmanischen Reich publiziert.
Also ursprünglich waren die Kaffeehäuser als eine sogenannte islamische Institution gedacht. Das war sozusagen ein Ort, wo die Menschen einfach in eine ruhige Atmosphäre zusammen Freizeit verbringen konnten.
Bis auf den religiösen Teil hört es ja fast so an wie unsere Cafés heute.
Ja, und das ist geradezu das Revolutionäre. Bis dahin gab es nämlich keinen wirklichen Austauschpunkt der Bürger zum Plaudern. Die Richter gingen ins Gericht, die Kaufleute auf den Markt und die Studenten in die Uni. Maximal hat man sich in der Moschee getroffen, aber da wurde gebetet und nicht geplaudert. Ins Kaffeehaus gingen sie aber auf einmal alle. So wurde dieser Ort zu einem Schmelztiegel, wo soziale Grenzen überwunden wurden. Nur eine Gruppe war nicht willkommen.
Die Kaffeehäuser im Osmanischen Reich gehörten ausschließlich der Männerwelt. Es war natürlich kein Ort für Familienfrauen. Frauen trafen sich stattdessen häufig in eher privaten oder halböffentlichen Räumen.
Da ist es auch kein Wunder, dass mit der Einführung des ersten Kaffeehauses schnell eine ausgeprägte Kaffeekultur entsteht. Ein ritueller Zeitvertreib mit Artefakten, wie Christina sagt.
Verschiedene Artefakte spielten dabei eine sehr bedeutsame Rolle, sowohl funktional als auch symbolisch, wie zum Beispiel die Kaffeetassen, die sogenannten Finjans, die Kaffeekannen Jezwe aus Kupfer mit langem Griff, dann unter anderem auch die Möbel, die schönen Teppiche mit orientalischen Mustern.
Die Kaffeerituale, die man beim Trinken feierte, waren dabei sehr liberal. Laut Christina verbanden die Kaffeehäuser drei Aspekte.
Und zwar ideologisch, sozial und physiologisch. Dem Ideologischen ging nur um Literatur, um Rezitation von Gedichten, die Zahlaspekt. Es ging um Brettspiele, Anekdote, Scherzen, Plaudern und so weiter. Mit dem physiologischen Aspekt war das alles nicht so einfach. Es ging um Drogenkonsum, Opium, Haschisch und so weiter.
Verstehe ich das richtig? Also praktisch Kaffee trinken und währenddessen einen Joint rauchen? Das ist ja eine liberalere Drogenpolitik, als wir sie heute in vielen Ländern haben.
Und das war auch noch nicht mal das Einzige, was damals sehr liberal gehandhabt wurde.
Zum physiologischen Aspekt gehörte auch die sexuelle Beziehung zwischen Kaffeehauskellner und Kaffeehausbesucher. Im Laufe der Zeit entwickelte sich die Beschäftigung von attraktiv aussehenden jungen Männern sogar zu einer Werbung zur Kundengewinnung.
Gut, da ist es natürlich positiv, dass wir heute Altersunterschiede ein bisschen strenger handhaben als damals.
Ja, natürlich. Aber trotzdem waren die Kaffeehäuser damals ein Freiraum, in dem man abseits von Obrigkeit und Religion reden und denken konnte. Und das hat natürlich nicht jedem gefallen. Schnell wurden sie als amoralische Orte gegen alle religiösen Ansichten erklärt. Der osmanische Sultan Murad IV. Ließ sogar alle Kaffeehäuser verbieten. Die Religion war aber nur ein Vorwand.
Das Kaffeetrinken wurde mehrmals verboten, aber das war immer eine Camouflage, in dem Sinne, dass die Regierung sagte, wir wollen das nur aus religiösen Gründen, aus guten Gründen. Die wahren Gründe, die waren ganz andere, die waren meistens politisch, weil die Regierung, die hatte ja Angst vor einer Revolution.
Es wurden Kaffeehäuser in Grund und Boden gebrannt. Ein besonders widerspenstiger Kaffeehausbesitzer wurde sogar in einen Sack eingenäht und dann in den Bosporus geworfen. Lebendig. Und trotzdem, der Kaffee lässt sich genauso wenig verbieten wie politische Ideen.
Nein, ganz im Gegenteil. In den nächsten Jahrhunderten soll der Kaffee sich rasant ausbreiten. Die nächste Station? Europa. Ab dem 17. Jahrhundert schießen in vielen Städten Westeuropas Kaffeehäuser aus dem Boden. Ein Land, das diese Kultur bis heute erhalten hat, ist Österreich. Um die Faszination der alten EuropäerInnen für dieses Wundergetränk besser zu verstehen, machen wir eine Reise nach Salzburg. Dort steht seit 1703 das altehrwürdige Café Tomaselli. Heute steht das Tomaselli in der Salzburger Innenstadt, gleich neben Louis Vuitton und Prada. Im Café scheint die Zeit aber stehen geblieben zu sein. Das Interieur ist mit dunklem Holz getäfelt, an den Wänden hängen Bilder von berühmten Österreichern und das Personal trägt die Tracht von DienstbotInnen. Im Erdgeschoss nehmen wir uns eine Zeitung und gehen über die Wendeltreppe auf die Terrasse. Hier kommen wir bei einer Melange und Blick auf die Salzburger Burg ins Plaudern.
Wenn man über Kaffee in Österreich spricht, ist natürlich die Frage, wie ist er überhaupt hierher gekommen? Für die großen Kaffeehäuser in London oder Amsterdam, da ist es ja klar, da gibt es einfach gute Seeverbindungen in den Orient. Aber Wien und Salzburg, das ist ja nicht unbedingt für ihre Handelshäfen bekannt.
Hast du recht, für Wien gibt es da sogar eine Legende. Die habe ich dir hier mitgebracht. 1683 hatte das Osmanische Reich sich bis vor Wien ausgedehnt und jetzt wollte es auch die Stadt und damit ganz Österreich einnehmen. Über 150.000 Männer hatten die Stadt über Monate eingekesselt und von allen Seiten beschossen. Die Lage in Wien wurde zunehmend unerträglich und trotzdem wollten sich die WienerInnen nicht ergeben. Ihre große Hoffnung war ein Entsatzheer von befreundeten christlichen Mächten. Nur wusste in der Stadt niemand, wann diese Armee ankommen sollte. Deswegen sollte ein Spion hinter den osmanischen Linien Kontakt zu den Verbündeten aufnehmen. Die Rolle übernahm der polnische Dolmetscher und Geschäftsmann Georg Franz Kolschicki. Eines Nachts wurde er heimlich und in türkischen Kleidern aus den Stadtmauern geschleust und begab sich auf seine gefährliche Reise. Im feindlichen Lager beobachtete er dabei, wie die Osmanen Bohnen zermahlten und das Pulver in Kupferkessel zu einem schwarzen Getränk aufkochten. Wie durch ein Wunder und vielleicht betört durch den magischen Kaffeeduft, schaffte er es durch die feindlichen Linien und zurück nach Wien. Im Gepäck einen Brief vom polnischen König mit der Nachricht: Rettung naht. Kurz darauf war es dann auch wirklich soweit. Ein gemeinsames Heer aus Venedig, Polen, Bayern und anderen Gebieten sprengte den Belagerungsring. Und aus Dankbarkeit überließen die WienerInnen Kolschinski säckeweise erbeuteten Kaffee aus dem osmanischen Heerlager, sowie das Privileg, in Wien den ersten Kaffee ausschenken zu dürfen.
Also schon eine ziemlich abenteuerliche Geschichte, aber soweit ich weiß, stimmt sie nicht so ganz. Den ersten Bericht von Kolschinskis Kaffeehaus haben wir nämlich erst 1783, also ganze 100 Jahre nach der Belagerung. Heute ist auch zweifelhaft, ob Kolschinski wirklich das erste Café eröffnet hat und ob er überhaupt in das Geschäft einstieg.
Naja, am Ende ist es auch nicht so wichtig, wer genau den Kaffee nach Wien gebracht hat. Hauptsache ist, das Getränk setzt sich ziemlich schnell durch. Innerhalb von 30 Jahren vervielfachte sich damals die Anzahl der Kaffeehäuser von 4 auf 37.
Diese Kaffeehäuser waren prinzipiell allen männlichen Bürgern offen, tatsächlich haben sie aber vor allem das aufkeimende Bürgertum angelockt. Also Intellektuelle, Politiker, Kaufleute, aber auch Journalisten, Künstler und Poeten. Wie im Osmanischen Reich gab der Kaffee ihnen einen Ort zum Austausch.
Das kann ich mir vorstellen, dass die feinen Herren hier zusammenkamen. Wenn ich mir die Leute um uns rum anschaue, dann hat sich das bis heute auch nicht riesig geändert. Heute wirken so Kaffeehäuser, finde ich, immer ein bisschen wie die erweiterten Wohnzimmer des Bildungsbürgertums.
Ich schätze mal, das ist auch leider heute auch immer noch so. Aber in den Kaffeehäusern wurde damals echt auch mehr gemacht, als nur die Füße hochgelegt. Im Café wurde europäische Geschichte geschrieben, und zwar ziemlich regelmäßig. In Großbritannien waren Kaffeehäuser zum Beispiel oft wichtige wirtschaftliche Treffpunkte. Die Londoner Börse wurde in so einem Kaffeehaus gegründet. Der heutige Versicherungsgigant Lloyd ging aus dem Café von Edward Lloyd hervor. Und in Oxford ist die Royal Society, also die britische Akademie der Wissenschaften, auch bei Kaffee und Kuchen gegründet worden. Und in Frankreich hat der Kaffee sogar ein ganzes politisches System gestürzt, also zumindest im zweiten Schritt. In den Pariser Kaffeehäusern tummelten sich vor der Revolution Philosophen, StudentInnen und sonstige Radikale. Und die riefen 1789 dann die Republik aus. Cafés waren damals Freiräume, wo man abseits der Augen der Obrigkeit frei und auch mal radikal von einer anderen Gesellschaft träumen konnte.
Also statt sich bei Wein und Bier die Welt schön zu saufen, diskutierten die Menschen beim Café, wie sie verbessert werden kann. Soll man sich das so vorstellen?
Ganz genau. Denn das Koffein weckte die Menschen im Innersten auf. Es gab ihnen den Ausgang aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit, wie das Kant gesagt hat. Das Individuum fängt plötzlich an, selbst zu denken und zu hinterfragen. Und wo geht das besser als bei einer Tasse Kaffee?
Aber jetzt mal ganz kurz. Die meisten Cafés waren damals natürlich nicht wie das Tomaselli. Es waren eher so Spelunken. Es war dunkel und feucht und die Luft hat die meiste Zeit nach verbranntem Kaffee gestunken.
Absolut. Man muss auch sagen, der große Begegnungsort waren sie höchstens für die Hälfte der Gesellschaft. Auch dort waren Frauen meistens nur als Prostituierte geduldet und mussten sonst ihren Kaffee zu Hause trinken.
Und noch ein Aspekt kommt mir gerade echt krass zu kurz. Sklaverei und Ausbeutung. Der Kaffee, bei dem die Philosophen die Menschen- und Bürgerrechte erfunden haben, kam nämlich nicht aus Europa. Er musste importiert werden und die Produktion hatte meist wenig mit Liberté, Egalité und Fraternité zu tun. Wenn wir uns an den Anfang erinnern, wissen wir, dass der meiste Kaffee aus dem Jemen kam. Bald hatten die EuropäerInnen aber keine Lust mehr, ihre Bohnen teuer einkaufen zu müssen. Sie wollten selbst Kaffee anbauen. Nur ist es in London oder Amsterdam leider viel zu kalt dafür. Kaffee wächst nämlich nur in einem sehr schmalen Band um den Äquator. Die Augen und Schiffe vieler EuropäerInnen wandten sich deswegen im 17. Jahrhundert nach Südostasien, vor allem zum heutigen Sri Lanka und Indonesien. In einer Art Goldrausch schnappten sich damals Portugiesen, Briten und Niederländer die besten Flecken im Indischen Ozean. Zu Hause machten sie dann dicke Profite mit Pfeffer und anderen Gewürzen. Ab 1699 kommt der Kaffee dazu. Die Niederländer erobern dafür die ganze Insel Java. Das ist eine der vier größten Inseln des heutigen Indonesiens. Sie überziehen Java mit Monokulturen und einem Anbausystem, zu dem Tony Kepler mehr weiß. Kepler ist Journalist. Er beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit Südamerika und hat ein Buch über die Geschichte des Kaffeeanbaus geschrieben.
Also es hieß damals nicht Sklaverei, aber es war sehr nahe an der Sklaverei. Also sowohl die Holländer als auch die Briten als auch die Portugiesen, die auch Kaffeeplantagen hatten, haben im Prinzip die Bauern gezwungen, Kaffee anzubauen. Wer es nicht gemacht hat, wurde bestraft. Der Kaffee wurde angebaut. Er musste umsonst oder dann später zu sehr niedrigen Fixpreisen abgeliefert werden und wurde dann in die Kolonialstaaten exportiert. Das heißt, es war eine Art von Zwangsarbeit. Es wurden auch viele Bauern vertrieben, um neue Plantagen anzulegen. Und es war ja ein Regime, das man mindestens Zwangsarbeit nennen kann. Die Leute waren nicht Leibeigene, wie die Sklaven sind. Sie konnten nicht verkauft werden, aber die Arbeitsbedingungen waren sehr ähnlich.
Dieses System war so profitabel, dass bald auch auf Sri Lanka und dem Rest der Region Kaffee angebaut wurde. Mit der Brechstange wurden die fruchtbaren Böden Südostasiens zu einer Exportwirtschaft gezwungen. Die Bevölkerung musste dabei teilweise so hohe Kaffeequoten erfüllen, dass sie sich mit ihren Feldern nicht mehr selbst versorgen konnten. Und dann, als Millionen Menschen vom Kaffeeanbau abhingen, kam die Katastrophe. Ein Pilz vernichtete nach 1870 innerhalb weniger Jahrzehnte die komplette Produktion zwischen Java und Sri Lanka. Für viele Bauern vor Ort war das der Ruin. Für den globalen Kaffeemarkt war es fast irrelevant. Denn mit der Erfahrung aus Südostasien hatten die Kolonialherren den Kaffee längst auch in andere Regionen getragen. Wir alle kennen die Geschichte, wie Kolumbus 1492 Amerika entdeckte. Wie die Heuschrecken strömen danach Conquistadors, Glücksritter und Missionare in die neue Welt. Und mit dabei hatten sie nicht nur Krankheiten und Schießpulver, sondern auch den Kaffee. Dieser Mix war Baustein für ein wirklich menschenverachtendes Wirtschaftssystem.
Die Portugiesen, die Holländer, die Franzosen und die Briten waren zunächst scharf auf Zuckerrohr. Aber damit hat dann auch der Sklavenhandel seinen Aufschwung genommen, weil für Zuckerrohrplantagen brauchte man eben viel Arbeitskraft und die einheimische Arbeitskraft wurde immer weniger. Und so hat man begonnen, da massenhaft Sklaven in Afrika einzufangen, zu kaufen und in die Karibik und nach Lateinamerika zu verschiffen. Kaffee war dann im Prinzip die ideale Ergänzungskultur zum Zuckerrohr.
Das bedeutet also für meine Pariser Philosophen, ihre Gleichheit kommt mit einer Prise von Doppelmoral, genau wie ihr Kaffee mit einer Prise von Sklaverei kommt?
Leider ja. In der Karibik wurde die einheimische Bevölkerung fast komplett ausgelöscht und mit verschleppten und versklavten AfrikanerInnen ersetzt. Die produzierten den Zucker, den die EuropäerInnen dann in ihren Kaffee gemischt haben. In Südamerika und der Karibik schießen damals Sklavenregime aus dem Boden. Ein extremes Beispiel ist Haiti. 1725 entstand die erste Kaffeeplantage auf der Insel. 60 Jahre später stieg das Land zum größten Kaffeeproduzenten der Welt auf. Die Perle der Karibik wurde Haiti damals genannt. Die Insel war wirtschaftlich wertvoller als alle nordamerikanischen Kolonien zusammen. Und dieser Erfolg wurde auf die denkbar blutigste Weise erzielt.
Das Sklavenhalterregime in Haiti war das härteste, was es gab. Also so in diesem kleinen Land wurden in 100 Jahren über 1 Million Schwarze importiert. Sie hatten ein Verhältnis von mindestens 1 Weißer auf 13 Schwarze in der Bevölkerung. Das heißt, das war ein sehr brutales, ausbeuterisches Regime. Damals Haiti war im 18. Jahrhundert industrialisierter als England, weil da eine Zuckerfabrik an der anderen stand. Und das ist einfach ein Ergebnis von wirklich gnadenlos kapitalistischer Ausbeutung von Menschen, die Arbeitskräfte wirklich nur als Arbeitsmittel sieht, die ersetzt wurden, wenn sie tot waren. Die durchschnittliche Überlebenszeit eines Sklaven in Haiti waren 7 Jahre.
Auf Haiti gab es damals Körperstrafen schlimmer als im Mittelalter. Die Arbeitsbedingungen waren schlicht unmenschlich. Und auf Fluchtversuche schon der Tod. Jedes Jahr starben deswegen zwischen 5% und 10% der Sklaven und mussten ersetzt werden. Alles, um den Moloch der Sklaverei am Laufen zu halten.
Das Wort ersetzt sagt schon alles, als würde es nicht um Menschen gehen, sondern um defekte Fließbänder. Zum Glück konnte Haiti die Sklaverei aus eigener Kraft loswerden. Hier schaffte es die schwarze Bevölkerung in einer großen Revolte, die französischen Kolonisten abzuschütteln.
Ja, in Lateinamerika blieb die Sklaverei aber für den Rest des 19. Jahrhunderts bestehen. Als letztes Land in Südamerika hat Brasilien erst 1888 die Sklaverei abgeschafft. Von Voltaire bis Lenin trank also eine ganze Generation an Philosophen und Politikern Kaffee, an dem das Blut von Sklaven klebte.
Sklaverei und Kolonialismus sind heute vorbei. Trotzdem wirken die Machtverhältnisse von damals auch noch im 21. Jahrhundert nach. Auch wenn wir hier im Westen viel Geld für Kaffee ausgeben, kommt davon meistens halt wenig bei den ProduzentInnen an.
Manche Röstereien geben sich aber zumindest Mühe, einen fairen Anbau zu sichern. Das behauptet die Rösterei Enamites in München mit der Sendling von sich. Das Enamites ist ein vietnamesisches Spezialitätencafé, das seine eigenen Bohnen röstet. Benannt ist es nach der vietnamesischen Region Annam, denn von dort importiert das Café seine Bohnen.
Wir treffen uns mit Thang Phan. Er ist Mitbegründer des Cafés und zuständig für den Import der Bohnen aus Vietnam. Er erzählt uns,
Vietnam ist quantitativ der zweitgrößte Kaffeeproduzent. Bloß wissen nicht viele Menschen, dass Vietnam Kaffee hat, weil der Großteil dieses Kaffees in Fabriken zu Instant-Kaffee verwandelt wird. Große Firmen wie Nestle schreiben dann am Ende nicht das Herkunftsland auf die Verpackung.
Thang will dagegen auf Genusskaffee setzen. Er erklärt es so.
Die Hauptsache ist, wir müssen von Quantität zu Qualität kommen und dann zu Spezialität. Specialty.
Hinter der Theke stehen eine Röstmaschine und mehrere Säcke grüner Kaffeebohnen. Die kommen aus Vietnam, erzählt Thang. Man sieht ihm an, dass er stolz auf die direkte Verbindung ist, die er zu den KaffeeproduzentInnen hat. Mehrfach betont er die ökologisch und sozial verträgliche Anbauweise.
Die Chemikalien zerstören später den Boden. Und diese jungen vietnamesischen Bauern wollen das ändern. Sie wollen das Land schützen und sie wollen das auf eine nachhaltige Weise machen.
Das kommt natürlich zu einem Preis. Die meisten Getränke auf der Karte kosten 5 Euro aufwärts. Dafür gibt es hier auch eine Reihe ausgefallener Kaffeesorten. Eierkaffee, Kokos-Cappuccino, Cold-Brew-Kaffee-Schalentee und so weiter.
Wir trinken Finn-Kaffee. Das ist Filterkaffee mit Kondensmilch, bei dem das Mischverhältnis auf das 10. Gramm genau stimmen muss. Wenn er richtig gemacht ist, schmeckt er danach süß, fast ein bisschen wie Schokolade. Mit der Tasse in der Hand sprechen wir über den Kaffeemarkt der Gegenwart.
Es gibt ja einige Röstereien, die sich Mühe geben, ethisch zu produzieren, wie eben hier, aber das ist ja schon die Ausnahme.
Leider ja. Im Supermarkt kostet ein Kilo Kaffee gerade so zwischen 16 und 21 Euro. Aber gerade mal 5,1%, also ca. 82 Cent pro Kilo, kommen auch wirklich bei den ArbeiterInnen an. Die Gewinne machen andere. Ich habe über das Thema mit Clara Heunkes gesprochen. Sie arbeitet bei der Schweizer NGO Public Eye zu den Themen Landwirtschaft und Ernährung. Public Eye deckt Menschenrechtsverletzungen von Schweizer Unternehmen im Ausland auf.
Besonders profitabel ist das Röstgeschäft, wo eben wenige große Player wie Nestle, Starbucks, in Deutschland vielleicht Tchibo, hohe Profite machen mit dem Verkauf von Röstkaffee. Auch im Einzelhandel, eben bei den Supermärkten, sind die Margen groß. Wichtig ist auch der Handel, der Rohkaffeehandel. Also der Kaffee muss ja von hier nach dort kommen. Der meiste wird in Europa oder Nordamerika konsumiert. Und dieser Rohkaffeehandel ist eigentlich in den Händen von wenigen großen Unternehmen konzentriert. Und die haben halt auch entsprechend eine große Macht, eine wichtige Stellung auf diesem Kaffeemarkt insgesamt.
Das klingt ja schon so, dass heute immer noch die alten Machtverhältnisse gelten. So ein bisschen im Süden wird geschuftet, im Norden wird kassiert.
Ja, das stimmt so leider. Das liegt nämlich an der Struktur des Kaffeemarkts. Angebaut wird der Kaffee in ganz vielen kleinen Farmen. Das sind oft richtige Familienbetriebe. Denen gegenüber stehen eine Handvoll HändlerInnen und RösterInnen, die sich aussuchen können, von wo sie den Kaffee einkaufen. Dazu kommt große Unsicherheit, weil es praktisch keine langfristigen Verträge gibt. Die ProduzentInnen unterbieten sich also oft gegenseitig, damit die Röstereien gerade bei ihnen kaufen. Das drückt die Preise und am Ende verlieren alle.
Naja, fast alle. Die großen Röstereien nicht?
Genau, meine ich ja. Ganz entscheidend für die Bauern und Bäuerinnen ist der Weltmarktpreis. Der beträgt gerade etwas über 5,50 Euro pro Kilo. Dazu hat mir Frau Heunkes noch mehr erzählt.
Diese Preise, die hängen von verschiedenen Faktoren ab, also auch Angebot und Nachfrage oder aktuelle Wetterbedingungen in den großen Produktionsländern. Gleichzeitig wird Kaffee aber auch an der Börse gehandelt. Dort wird quasi über Terminkontrakte, über den zukünftigen Preis beschlossen. Und das ist attraktiv, auch für Spekulantinnen und Spekulanten. Das heißt, das kann auch die Preisschwankungen verstärken. Und Händler oder auch Röster können auch an diesem Markt teilnehmen und so beispielsweise zukünftige Lieferungen absichern.
Das Ding ist, der Markt wird von wenigen großen Röstereien dominiert. Und die haben gegenüber den kleinen Betrieben einen großen Vorteil. Informationen. Also zum Beispiel Informationen über die Preisentwicklung oder die Lage an den Märkten.
Mit mehr Informationen kann man natürlich auch bessere Preise erzielen. Aktuell merken wir den Weltmarktpreis beim Einkaufen. Seit 2020 hat er sich verdreifacht. Das ist ordentlich über der Inflationsrate.
Ja, und obwohl das für die ProduzentInnen erstmal gut ist, hat sich in den letzten Jahren die Produktion auf Brasilien und Vietnam konzentriert.
Konzentriert hört sich erstmal ganz harmlos an.
Ja, dahinter stehen halt Kleinbauern, die ihre Arbeiter nicht mehr bezahlen können oder Farmerinnen, die ihren Familiengrund verkaufen müssen. Und im schlimmsten Fall verlieren die Menschen gleich ganz ihre Lebensgrundlage und müssen sich den Migrationsbewegungen in den globalen Norden anschließen. Und auch für die, die noch Arbeit haben, ist es jetzt kein leichtes Leben. Die großen westlichen Konzerne stellen sich gerne als ethische Produzenten dar, die auf Menschenrechte achten. Nur hinkt die Realität leider den Versprechungen oft hinterher. Das erklärt Clara Heunkes an einem Beispiel aus der Schweiz.
Nestlé hat auf dem Papier eine der fortschrittlichsten Policies im Bereich Menschenrechte. Aber immer wieder haben halt Recherchen gezeigt, dass es regelmäßig zu großen Problemen kommt, auch in der Lieferkette von Nestlé, also Menschenrechtsverletzungen, Kinder- oder Zwangsarbeit oder eben auch, dass insbesondere ArbeiterInnen auf den Plantagen nicht fair entlöhnt werden. Aus meiner Sicht ist ein großes Problem, dass eben Nestlé zwar Programme hat, die hier und da für Nachhaltigkeit sorgen, aber eben keine umfassende Strategie, die sicherstellen würde, dass Bäuerinnen ein existenzsicherndes Auskommen vom Anbau haben.
Das große Problem, wie gut ein Unternehmen auf Menschenrechte achtet, sieht man oft nicht am Preis, den wir hier im Westen für unseren Kaffee zahlen. Denn nur weil ein Kaffee teuer ist, ist er ja nicht unbedingt fair produziert. Da sollte man lieber bei kleinen Röstereien kaufen, die selbst und ohne ZwischenhändlerInnen bei den ProduzentInnen kaufen.
Von denen gibt es ja auch immer mehr. Neu ist ja auch hier das Enemites, wo wir gerade sitzen.
Bei uns in der Großstadt Bubble wird ja sogenannter Spezialitätenkaffee wirklich immer beliebter. Und da kann man auch immer über die Hipster schmunzeln, die ihre Hafermilchlatte für 7,50 schlürfen. Aber ich finde, es hat auch schon was Gutes. Wenn wir schon Kaffee trinken, dann können wir zumindest darauf achten, dass er gut gemacht ist und ethisch produziert ist. Also was Besonderes ist.
Das muss man sich natürlich auch leisten können. Der Finn-Kaffee hier schmeckt zwar gut, aber als Student werde ich mir trotzdem nicht täglich holen können.
Ja klar, aber Kaffee ist für mich auch immer ein bisschen Ritual. Man trifft sich mit seinen FreundInnen und redet über Gott und die Welt und fühlt sich dabei einfach gut und trinkt halt Kaffee.
Ja, es hat für mich auch immer eine ästhetische Dimension. Ich habe da sofort ein Bild im Kopf, wie ich irgendwie an der französischen Küste sitze mit einem Kaffee in der Hand und einem Croissant auf dem Teller und auf die Wellen schaue und einfach ganz weit weg bin von meinem Alltagsstress und einfach irgendwie entspannt bin.
Bei uns in Europa ist der Kaffee in den letzten Jahrhunderten eben auch zu einem Teil unserer kulturellen DNA geworden. Und wo wir hier in einem vietnamesischen Kaffee sitzen, das ist auch nicht nur in Europa so. In der halben Welt gibt es heute Kaffeetraditionen.
Das hat sich am Ende fast harmonisch angehört.
Am Ende ist es wahrscheinlich auch nicht entscheidend, ob der Kaffee eine Gerichtsverhandlung überstehen würde. Wichtig ist ein Bewusstsein für seine Geschichte und für seine Gegenwart.
Und nicht nur für die, auch für seine Zukunft. Da könnte sich bald nämlich einiges verändern.
Der Klimawandel wirbelt die Region um den Äquator jetzt schon durcheinander. Kaffee und Klima haben eine komplizierte Beziehung und um die besser einordnen zu können, habe ich mit Klima- und Umweltwissenschaftlerin Laura Nadolski geredet. Sie hat zusammen mit Toni Kepler an dem Buch Kaffee – Eine Geschichte von Genuss und Gewalt gearbeitet. Laura, wie steht's denn um den Klimawandel beim Kaffee?
Der Klimawandel beeinflusst den Kaffeeanbau durch verschiedene Faktoren, also zum einen durch die höheren Temperaturen. Also in vielen Anbaugebieten haben sich die Durchschnittstemperaturen bereits um 1 Grad erhöht, in manchen auch um 2 Grad. Man muss dazu wissen, dass Kaffee eine relativ schmale Range an Temperaturen verträgt. Deswegen kann da ja eine Erhöhung von 1-2 Grad schon dazu führen, dass man in einem Gebiet kein Arabica mehr anbauen kann. Robusta ist ein bisschen weniger temperatursensitiv, also der verträgt auch ein bisschen wärmere Temperaturen noch, aber auch nicht viel.
Kurz zum Verständnis. Arabica und Robusta sind verschiedene Kaffeesorten. In Europa trinkt man am liebsten Arabica. Angebaut wird die Sorte am meisten in Brasilien. Robusta ist schokoladiger und wird vor allem für Instant-Kaffee hergenommen. Hauptproduktionsland ist Vietnam.
Beide sind wohl durch die steigenden Temperaturen bedroht, aber das ist nicht das einzige klimatische Problem.
In vielen Kaffeeanbauregionen wird es in Zukunft insgesamt etwas weniger Niederschlag geben. Aber das größere Problem ist eigentlich, dass sich die Saisonalität des Niederschlags verändert. Also Trocken- und Regenzeit nicht mehr klar voneinander abgegrenzt sind und die tropischen Jahreszeiten unberechenbarer geworden sind.
Da, wo jetzt gerade eben angebaut wird, könnte es in Zukunft also schwerer werden. Aber mal vielleicht etwas naiv gefragt. Wenn es insgesamt wärmer wird, gibt es da nicht auch neue Orte, an denen man Kaffee anbauen kann?
Es könnten auch eventuell neue Gebiete hinzukommen, zum Beispiel in Indonesien, in manchen Regionen oder am Amazonasbecken. Allerdings sind das Gebiete, die noch mit Wald bedeckt sind. Und wenn man da Kaffee anbauen möchte, müsste man erst den Wald abroden, was dann wieder nicht gut fürs Klima ist.
Das ist also auch keine Lösung oder zumindest keine, die ohne eigene Nachteile auskommt. Und für den Kaffeeanbau ist das eine echte Gefahr.
Wir reden hier nicht von ein paar Prozent weniger Produktion. Der Klimawandel ist eine existenzielle Bedrohung für die globale Kaffeekultur.
Allgemein ist man sich in der Forschung relativ einig, dass es bis 2050 wahrscheinlich rund 50% weniger geeignete Anbauflächen für Kaffee geben wird. Also insgesamt weniger Erträge und dadurch eben auch steigende Preise.
So wird Kaffee dann wahrscheinlich auch außerhalb von Hipster-Cafés zum Luxusprodukt.
Für uns wäre das unangenehm. Für hunderttausende Kleinbauern und Kleinbäuerinnen wäre das der Ruin. Auch hier hängt mal wieder alles mit allem zusammen.
Die Geschichte hat also vorerst kein Happy End. Aber welche Schlüsse ziehen wir daraus?
Erstmal nicht, dass wir keinen Kaffee mehr trinken sollen. Da waren sich von Frau Heunkes bis Herrn Kepler alle unsere Gäste einig.
Wenn wir das verlangen würden, dann wären wir auch ziemliche Heuchler. Immerhin haben nur wir zwei in der Entstehung dieses Podcasts 29 Tassen Kaffee getrunken.
Unsere Klimaforscherin Laura hat uns auf den Weg gegeben, weniger, aber dafür guten Kaffee zu trinken.
Also bewusst bei kleinen Röstereien mit direktem Handel kaufen und dafür vielleicht einmal mehr Sorten und Methoden ausprobieren. Das Kaffeetrinken also zu einem besonderen Erlebnis machen.
Und während wir unsere nächste Tasse machen, bedanken wir uns noch bei allen Expertinnen und Experten, die mit uns gesprochen haben.
Bei Franziska Merck für Hilfe bei der Recherche.
Und bei Franziska Sprinzel für die Sendeleitung.
M94.5 to go.
M94.5 to go ist eine M94.5 Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.